Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich heute mit euch hier den Gottesdienst feiern darf, dass wir vor Gott stehen dürfen. Und wer jetzt eine Muttertagspredigt erwartet, den muss ich leider enttäuschen. Ja. Der Geist Gottes hat was anderes vor, hat was anderes mir aufs Herz gelegt. Müsste ich bei ihm beschweren. Ja, ich möchte noch für das Wort beten, für das Wort, was er mir aufs Herz gelegt hat, Gott. Vater, ich danke dir dafür, dass dein Wort wahr ist und ich danke dir dafür, dass es die Wahrheit ist. Ich danke dir dafür, dass du sprichst. Und Herr, ich bete, dass wir lernen, dein Wort ernst zu nehmen, dass wir lernen, das, was wir hören, auch in die Tat umzusetzen, dass wir lernen, das, was wir erkennen, dass es in unsere Herzen fällt, aufgeht und Frucht bringt. Vater, und ich bete jetzt auch für diesen Morgen. Ich bete, dass dein Wort dorthin fällt, wo es viel Frucht bringen kann. In deinem Namen. Amen. Ich habe die Predigt genannt, die Ruhe Gottes, und ich war selber ganz erstaunt über den Titel dann hinterher, weil ich das erst hinterher gemerkt habe, dass das eigentlich das Thema ist. Und mir ist ausgehend von dem Vers aus dem 2. Korinther 5, Vers 17, möchte ich uns einfach nochmal so ein paar Gedanken mitnehmen, was es bedeutet. Ja, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wie ist unser Zustand oder was ist unser Zustand? Und da möchte ich einfach nochmal so ganz grundlegend damit anfangen, dass wir uns mal Gedanken machen, was bedeutet es denn, in Christus zu sein? Und auch da nochmal ganz genau hinzuschauen, was ist eine neue Kreatur? Was ist das Alte? Was ist das, was vergangen ist? Und auch vor allem, was ist das Neue? Wo sind wir da hingekommen? Was sind wir denn geworden? Und da möchte ich einfach nochmal ganz grundlegend anfangen, was ist denn unser natürlicher Zustand? Im 1. Korinther 15, Vers 50, da wird schon mal gleich so auch das dargestellt. Ich sage euch aber, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Verweslichkeit nicht Unverweslichkeit erbt. Also es hat nichts mit, also es hat schon was mit unserem körperlichen Leben zu tun, aber da muss irgendwo eine Trennung sein zwischen so einem Geist und zwischen Fleisch. Also nämlich am Fleisch kann ich das ewige Leben oder das Reich Gottes nicht erben. Also ist wohl da irgendwo eine Trennung, also zwischen dem Fleisch und zwischen dem, was geistlich ist. Also irgendwo gibt es da eine Trennung. Und diese Trennung, die wollen wir jetzt mal so ein bisschen anschauen nochmal. Und Johannes 3, Vers 6 sagt uns da auch nochmal, gibt uns da nochmal einen Hinweis. Jesus ist da im Gespräch mit Nikodemus und da geht es um das Reich Gottes. Und Jesus sagt da zum Nikodemus: Was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch, was aus dem Geist geboren ist Geist. Also hier ganz klar auch zu erkennen, es gibt also eine fleischliche Geburt, das ist unser Fleisch, das ist jeder Mensch, der irgendwo auf die Welt gekommen ist, das ist unsere fleischliche Geburt. Aber es gibt auch nochmal eine geistliche Geburt. So, was ist diese geistliche Geburt? Woraus kommt diese geistliche Geburt? Ja, manchmal könnte man ja auch denken, das ist auch vielleicht so eine Abstammung, aus der man kommen könnte. Ja, also auch die Abstammung ist jetzt nicht, die fleischliche Abstammung ist nicht das, was uns zu Gott bringt. Das wird auch in Galater 6, Vers 15 nochmal beschrieben. Hier geht es auch nochmal um die Abstammung vom Fleisch. Weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Also nicht die Abstammung, sondern die neue Schöpfung. Also hier der Vers im Galater bezieht sich auf: Bist du ein Jude als Abstammung, also aus dem Volk Gottes, dass Gott dich erwählt hat als sein Volk, dass Gott sich erwählt hat, das Volk? Das ist nicht die Grundlage, noch das Unbeschnittensein, also Heide zu sein, also nicht zum Volk Gottes zu gehören, sondern eine neue Schöpfung. Also es muss hier irgendwo ein Punkt sein, wo es eine neue Schöpfung entsteht, wo unser Geist geboren wird, also eine Umwandlung. Johannes 3, Vers 3, auch das ist Jesus immer noch derselbe Text, wo wir vorhin gerade schon angeschaut haben, wo Jesus mit Nikodemus spricht. Und Jesus sagt es hier im Nikodemus auch nochmal ganz klar: Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also es gibt einen Zeitpunkt, einen Tag in deinem Leben, oder es sollte einen Tag in deinem Leben geben, und wenn du den noch nicht erlebt hast, dann möchte ich dir das ganz ans Herz legen, sich danach auszustrecken und sich nachzugucken, was bedeutet das eigentlich, diese Neugeburt. So, dieser Tag in deinem Leben heißt, du hast dein Leben Jesus übergeben, und in dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergibst, wird in dir dieser Geist geboren. Diese Verbindung zu Gott wird wiederhergestellt und ein geistlicher Mensch wird geboren. Jetzt möchte ich nochmal kurz vergleichen, was ist denn fleischlich, was ist geistlich, also dass wir auch nochmal gucken können, was ist die Werke des Fleisches, was bedeutet es aus Fleisch zu sein, fleischlich gesehen zu sein, und dann das auch nochmal mit den Werken beziehungsweise mit dem Geist zu vergleichen. In Römer 8 finden wir da auch nochmal eine Information oder eine Stelle dazu. Römer 8 sagt uns im Vers 5, denn die, welche nach dem Fleisch sinnen, sinnen auf das, was fleischlich ist. Die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Okay, schauen wir uns mal an, was das ist, was auf was unser Fleisch sinnt. Und da gibt es den Galater 5, der uns das ganz klar auch nochmal darstellt. Die Werke des Fleisches. Mein Leserzettel rausgerutscht. Galater 5, Vers 19 bis 21. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Also sind die Werke des Fleisches. Dann gucken wir uns mal an, was sind denn die Geistesgaben oder was ist denn die Frucht des Geistes? Der Geist sinnt nach dem Geistlichen, haben wir gerade gehört im Römer 8. Und hier haben wir im Galater 5, Vers 22, dann die Frucht des Geistes aufgeführt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Und ich habe mir mal schon auch oftmals Gedanken gemacht, was bedeutet das? Das Gesetz ist nicht gegen diese gerichtet. Und dann ist mir aufgefallen, wenn wir uns das nochmal vergleichen mit den Werken des Fleisches, alle diese Dinge, die als Werke des Fleisches bezeichnet werden, wenn du das Gesetz anschaust oder wenn du dir anschaust, was Gott möchte, dann sagt Gott zu dir, lass es bleiben, lass die Finger weg. Es gibt also ein Gesetz, der sagt, bitte tu das nicht. Wenn du aber die Werke des Geistes anschaust oder die Frucht des Geistes anschaust, dann sagt Paulus hier, es gibt da kein Gesetz dagegen. Also du hast da volle Freiheit. Du kannst da voll loslegen, ja? Du kannst da machen, was du möchtest, so viel du möchtest. Da gibt es keine Limit, da gibt es nichts, was dem entgegensteht. Du kannst da voll dich austoben, ohne dass du irgendwie schuldig wirst, ohne dass du irgendwie das Besorgnis haben müsstest, hättest du jetzt irgendwie zu viel getan oder zu viel gemacht da drin. Was ich auch ganz interessant gefunden habe, dass wir einmal über Werke des Fleisches reden. Also Werke des Fleisches ist immer irgendwas, etwas, wo ich etwas tue, wo ich aktiv bin. Es ist ein Werk. Also irgendwie bin ich da aktiv, irgendwas mache ich da. Ich selber kümmere mich darum, dass da irgendwas passiert. Während das andere die Frucht des Geistes ist. Das ist kein Werk mehr, sondern es ist eine Frucht. Und hier hat mich Gott dann nochmal daran erinnert, das habe ich auch in der letzten Predigt schon mal so ein Stück weit angedeutet oder beleuchtet, der geistliche Mensch in der Bibel, wie wird der geistliche Mensch beschrieben? Er wird als Baum beschrieben. Und ein Baum, was kann ein Baum tun? Ein Baum kann keine Werke tun. Der ist verwurzelt, der steht irgendwo am Wasser, der steht da, was kann er tun? Er kann nur seine Wurzeln ausstrecken, kann den Saft holen, den es gibt, und kann dann Frucht bringen. Aber er wird niemals irgendwelche Werke tun können. Deswegen finde ich es so interessant, dass wir als Bäume bezeichnet werden, dass es einmal um das Werk geht, das Werk des Fleisches, und dass es um die Frucht des Geistes geht. Also die Frucht ist dann das Erkennungsmerkmal eines Baumes. Und da gibt uns auch Jesus nochmal ein paar Hinweise, was da dazugehört. Da gehen wir mal in Matthäus 7 rein. Matthäus 7, 16 bis 20. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornentrauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der faule Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also die Frucht steht ja wieder im Mittelpunkt. Oder auch in Matthäus 12, Vers 33, finden wir auch nochmals einen Hinweis. Entweder macht der Baum gut, dann ist seine Frucht gut, oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Also kann man daraus auch die Schlussfolgerung ziehen, so habe ich sie zumindest für mich gezogen. Jeder Mensch, der sein Leben Jesus Christus übergeben hat, der wird als Baum gepflanzt im Reich Gottes. Es gibt so einen Psalm und der bewegt mich immer wieder. Wir sind gepflanzt in den Vorhöfen Gottes. Wir sind als Bäume eingepflanzt in den Vorhöfen Gottes. Für was hat uns Gott hier eingepflanzt? Damit wir Frucht bringen. Das heißt also, in dem Moment wird ein neuer Baum gepflanzt und hier wird in der Bibel dann auch nochmal ein weiteres Beispiel hergezogen, das das nochmal so ein Stück weit ausdrückt. Also wir sind erstmal so ein kleiner Baum, der irgendwo gepflanzt wird und da muss jetzt ja irgendwie wachsen. Und im Hebräer 5 hat Gott mich daran erinnert, an diesen Zustand beziehungsweise an diese Sache, an den Wachstumsprozess. Und ich weiß, dass Caro hat da im Februar, glaube ich, war das eine Predigt drüber gehalten. Was ist denn unser Wachstum? Wie geht denn das los? Was sind wir Kinder im Glauben? Dann Mittelalter, nenne ich es jetzt mal, ja, und Erwachsene oder Älteste. Dass das nicht so eine hierarchische Ebene ist, dass es auch vielschichtiger übereinander gehen kann in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Aber auch da möchte ich einfach nochmal zugreifen, was es denn jetzt bedeutet, in diesem Baum, dieser Baum zu sein und zu wachsen. In Hebräer 5, Vers 13, jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also auch hier wird ein Wachstumsprozess beschrieben, der sich jetzt über die Milch natürlich irgendwie darstellt. Ne? Also das heißt, unser geistlicher Mensch kann man auch wie ein Baby vergleichen. Das heißt, wenn ich mich bekehre, bin ich wie ein geistliches Baby. Ich habe jetzt diese Neugeburt, ich habe diese Freude an dem neuen Leben und komme da rein. Und es ist eine Zeit und es ist auch eine gute Zeit, die ist wichtig, dass wir auch eben Milch genießen. Ja, und aber auch natürlich, dass wir da nicht stehen bleiben bei dieser Milch. Ne? Ich habe da noch einen weiteren Vers, der dieses auch nochmal bestätigt bzw. so unterstreicht. Epheser 4, Vers 14. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen von jedem Umgetriebenen, von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Also auch da, ja, wichtig ist, dass wir auch lernen dann als geistlicher Mensch zu wachsen und Dinge beurteilen zu können. Korinther 3, Vers 1 bis 3. Auch das beschreibt es nochmal. Und Brüder, ich komme nun, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht die feste Speise, denn ihr vermochtet sie noch nicht und ihr vermögt es auch jetzt noch nicht. Also der Begriff des Unmündigen beziehungsweise des neugeborenen Kindes oder des Menschen, wird hier auch nochmal mit dieser Milch zu trinken gegeben und nicht die feste Speise. Was für mich da nochmal ganz klar rausgekommen ist, dass geistliche Reife nichts mit dem zu tun hat, wie alt du bist. Es hat auch nichts mit dem zu tun, wie lange du schon gläubig bist. Wie lange du schon dein Leben, wie lange es her ist, dass du dein Leben Jesus Christus übergeben hast. Das hat nichts mit der geistlichen Reife zu tun. Du kannst schon über 40 Jahre Christ sein und dich immer noch von Milch ernähren. Immer noch mit den Milchzähnen rumlaufen, noch in die Windeln machen oder sonstige geistliche Ausdrücke haben, ne? Ich selber habe das auch ein Stück weit so erlebt. Ich habe mein Leben erlebt in meiner geistlichen Art und Weise, was mich im Nachhinein schon sehr beschäftigt hat, aber wo mir auch gezeigt hat, wie sehr man doch in so eine eigene, so ein eigenes Ding auch reinkommen kann. Ich habe mich mit 8 Jahren bekehrt. Ich hatte dann eine Zeit, in der ich ein gutes Wachstum hatte, wo ich wirklich viel erlebt habe mit Gott. Ich habe täglich meine Bibel gelesen, habe gebetet, ich habe sehr viele Dinge erlebt. Und mit 12 Jahren habe ich aufgehört, die Bibel zu lesen. Und das Ereignis, das dahinter stand, wenn ich da im Nachhinein drauf schaue, dann war das genau das. Das war die falsche Lehre. Ich hatte eine Lehre bekommen, dass wenn das Zungenrede, dass es das nicht mehr gibt. Dass es aufgehört hat, dass es nicht mehr gibt, dass das vom Teufel ist, dass das von unten kommt und weiß ich was alles. Weil es kann ja nicht sein, dass man irgendwas spricht, was man selber nicht versteht. Und wisst ihr, was mir passiert ist in meiner stillen Zeit mit 12 Jahren? Ich habe Bibel gelesen, ich habe gebetet und auf einmal habe ich während dem Gebet irgendwas angefangen zu reden, was ich selber nicht verstanden habe. So, und dadurch, dass ich das nicht interpretieren konnte, dass ich nicht wusste, um was es hier geht, habe ich Folgendes gemacht. Meine Schlussfolgerung war dann, ja, wenn du das nicht selber verstehst, wenn du gar nicht weißt, was du da redest, dann muss das ja vom Teufel sein. Das heißt, der lenkt dich so extrem ab, da kannst du überhaupt nichts dagegen machen. So, das war für mich die Schlussfolgerung. Ich bin so gefangen oder so im Einfluss vom Teufel, dass ich das ganze Bibellesen und das Beten, das bringt nichts, weil ich bin ja total irgendwie gefangen. Irgendwas ist da komplett falsch. Ich kann mich dagegen nicht wehren, also muss ich das aufhören. Und somit war das für mich dann erledigt. Habe ich auch aufgehört, Bibel zu lesen, habe aufgehört zu beten und damit war das Thema durch. Ich bin natürlich immer noch in die Gemeinde gegangen, habe sehr viele Dinge mitbekommen, aber ich war geistlich dann auf einmal in einem Zustand, ich würde es mal nennen, unterernährt. Und eine Unterernährung führt nicht dazu, dass du deinen geistlichen Level hältst, sondern eine Unterernährung führt zu Mangelerscheinungen. Ich habe aufgehört, die Bibel zu lesen. Ich habe also meine grundlegende Nahrungsversorgung habe ich eingestellt. Ich bin zwar noch in die Gemeinde gegangen, also ich habe es dann wesentlich reduziert auf die Sonntage oder vielleicht mal irgendwie auf eine Kinderstunde oder sonst irgendwas, aber Ernährung hatte ich keine mehr. Eine weitere Punkte, die zu einer Ernährung dazugehören, Gemeinschaft. Ja, vielleicht auch mal so ein Glaubensgrundkurs. Oder Freiheit in Christus, Gebet, Hauskreis, ja, überall dort, wo ich mit Gott, mit Gemeinschaft, mit Menschen in Berührung komme, da findet geistliches Wachstum statt. Aber wenn du das einstellst, oder wenn du das minimierst, dann kommst du in eine Mangelversorgung. Als ich dann 16, 17 war, hat sich dann was getan in meinem Leben, denn diese Lüge wurde ausgeräumt. Ich habe Menschen getroffen. Die haben mir das erklärt mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist. Und ich habe mit denen diskutiert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weil ich ja eine ganz andere Idee hatte von der ganzen Geschichte. Ich wurde ganz anders geprägt, das gab es ja nicht. Was ich mit denen rumdiskutiert habe, bis ich dann irgendwann verstanden habe, ja, das ist wirklich die Wahrheit. Und wisst ihr, was das Interessante war? Ab dem Zeitpunkt, wo ich das erkannt habe, dass es die Wahrheit ist, ab dem Zeitpunkt war das Sprachengebet wieder da. Auf einmal war es wieder da. Und Gott hat mich dann wieder da reingeführt und ich hatte wieder eine Zeit, in der ich wirklich auch gewachsen bin, an dem ich wirklich wieder Gott, Wort Gottes aufgenommen habe, wo ich wirklich wieder weitergegangen bin in meinem Glaubensleben. Jetzt bin ich wieder ein Stück weit gewachsen. Aber leider hat es auch nicht zu lange angehalten, denn mit circa so 20, 21 habe ich dann in meinem Leben eine Sünde zugelassen, die mich sehr gefangen hat. Und diese Sünde habe ich einige Jahrzehnte mit mir rumgetragen. Und auch das war dann wieder so ein Punkt, der meinen geistlichen Wachstum total verhindert hat. Es war nicht mehr möglich, dass mein geistlicher Mensch, dass der weiter wächst, dass der weiter in eine Reife reinkommt, die wirklich Gott näher zu kommen. 2018 hat mich Gott dann wirklich nochmal konfrontiert und hat gesagt, was machst du da eigentlich? Was machst du eigentlich? Ich habe mich zwar in der Gemeinde bewegt, bin auch zum Sonntag zu Gottesdienst gekommen, habe sonntags auch mal ein bisschen mein Brötchen gegessen hier, aber es war auch eine Mangelversorgung. Es war eine absolute Mangelversorgung, es war ja einfach ein Zustand, in dem ja, wo einfach die Werke des Fleisches im Mittelpunkt auch standen und die Früchte des Geistes, naja gut, wenn du keine Versorgung hast, dann kannst du auch keine Frucht bringen. Das heißt, also, ich habe wieder angefangen, das Wort Gottes zu lesen. Mir wurde bewusst, dass es ein Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber braucht, um diese Dinge, die man hört, die man liest, eben auch umzusetzen. Und dass es darum geht, in diesen geistlichen Wachstum reinzukommen und an diese Wurzeln ranzukommen, an dieses Wasser, an dieses lebendige Wasser, an den Heiligen Geist, der uns versorgt. Und ich habe dann nochmal nachgeschaut, ich habe gedacht, warum ist das eigentlich so gewesen in meinem Leben? Warum ist es eigentlich gewesen in meinem Leben, dass ich diese Mangelversorgung hatte? Und ich bin auf eine Stelle gestoßen, die im Hebräer 5 steht. Hebräer 5, Vers 11. Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Und ich habe mich angeguckt und ich habe gemerkt, jo, ist genauso. Ich muss eigentlich wieder bei Null anfangen. Ich habe gemerkt, dass die Dinge, die Grundlagen Gottes, das, was Gott grundlegend in mein Leben hineingelegt hat, dieser geistliche Mensch, dass der so verhungert war, dass ich dem erstmal wieder erzählen musste und dass ich erstmal wieder lernen musste, bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Was bedeutet es eigentlich, ein Leben zu führen als neuer Mensch? Und diese Konsequenzen und auch diese Ehrlichkeit vor Gott zu haben und die Dinge auch darzulegen und da hinzubringen vor ihn. Vor allem habe ich mein Leben angeschaut und da war keine Frucht. Ja, da war keine Frucht und ohne Frucht war mir klar, dann ist das auch Ganze irgendwie sinnlos. Das macht dann irgendwie keinen Sinn, wenn ich da nicht sehe, dass sich was verändert. Ich habe mich dann dieser Frage Gottes gestellt. Ich habe Buße getan über meine Sünde, ich bin umgekehrt und ich habe angefangen, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Ich habe angefangen, das, was ich lese, ernst zu nehmen. Das heißt, ich habe mir Gedanken gemacht, wie komme ich von der Milch zur festen Speise? Und habe da auch nochmal ein paar Antworten gefunden, nämlich der Hebräer 5 geht da weiter. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Also es war mein Zustand. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also wir müssen oder wir dürfen diese geübten Sinne bekommen zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Deshalb wollen wir das Wort von Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden. Das heißt nicht vergessen, das heißt nicht, dass wir das Wort vom Christus vom Anfang, von der Umkehr, von der Buße, dass wir das vergessen, sondern dass wir da nicht stehen bleiben und weitergehen. Dass wir weitergehen. Also für mich war dann klar, der Schlüssel liegt im Gehorsam. Und hier sagt uns dann auch Jakobus 1, Vers 22, steht es auch nochmal, was Jakobus uns da mitgibt. Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Also es geht auch darum, diesen Gehorsam zu leben. Nicht nur das alles zu hören, was man irgendwie so mitbekommt, sondern dass man das auch umsetzt und Täter wird. Dass man das Wort Gottes in die Tat umsetzt. Auch da möchte ich nochmal Matthäus 7, Vers 21 anführen. Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Also einmal muss ich natürlich den Willen kennen. Den Willen kenne ich nur, wenn ich das Wort hier studiere, wenn ich da mich beschäftige mit dem Wort, wenn ich höre, was der Wille ist und dann natürlich auch das Tun. Oder in Matthäus 7, Vers 24 und 26, es geht dann weiter. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf Felsen gebaut. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht tut, wird einem törichten Mann verglichen werden. Also es geht Worte hören und tun versus ja, Worte hören, nicht tun. Also auch da ist ganz klar so eine Verheißung bzw. eine Ausspruch, ein Wort Gottes drauf, wo er sagt, hey, was tust du? Hast du diese Werke? Wie sieht es da aus? Und dann habe ich die absolute Krönung für euch, was Jesus selber sagt. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß nicht, wie ihr eure Freundschaften lebt, aber Jesus lebt sie anders, als wir es gewohnt sind. Johannes 15, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich weiß nicht, was du für Freundschaften hast, ob das deine Grundlage für Freundschaft ist. Ja? Aber das ist die Grundlage, die Jesus sagt. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und das ist schon nicht ganz so das, was wir eigentlich hören wollen, ne? Was wir uns so vorstellen unter einem Freund. Aber Jesus geht da weiter mit dem Satz, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, weil ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört und euch was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Also er ist nicht irgend so ein Herrschaftsregent, der irgendwie irgendwas über uns drüber stülpt, sondern er nennt uns auch Freunde und er lässt uns wissen, was er vorhat mit uns und was er tut mit unserem Leben. Genau diesen Gehorsam, da möchte ich auch nochmal drauf nochmal weitergehen in diesen Gedanken, nochmal weiter ausführen. Und zwar anhand vom Hebräerbrief möchte ich da nochmal ein Stück drauf eingehen. Im Hebräer 3 wird es aufgezeigt, das Volk Gottes, das Volk Israel wird es aufgezeigt anhand der Wanderung von der Wüste durch die Wüste, was es bedeutet, Gottes Stimme zu hören und wie wir darauf reagieren sollen. Hebräer 3, Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Gottes Stimme zu hören, hat auch immer damit zu tun, dass wir gehorsam sind. Dass wir das tun, was er zu uns sagt. Und das steht hier, dass wir unsere Herzen nicht verhärten sollen, sondern Gottes Werke sehen. Dass wir nicht versuchen sollen, dass wir ihn nicht auf die Probe stellen sollen. Das Volk Israel hat so viele Wunder gesehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo das geschehen ist in der Wüste mit dem Wasser. Als Mose dann mit dem Stab auf den Felsen geschlagen hat und für das Volk dann das Wasser rausgebracht hat. Und das Volk hat vorher gemurrt. Das Volk Gottes hat so viel Wunder gesehen. Große und mächtige Wunder hat er sie aus Ägypten herausgeführt, das Volk Israel. Und doch haben sie nicht an Gott geglaubt. Sie haben doch nicht daran geglaubt, dass er sie versorgt, dass er alles für sie vorbereitet hat, dass er derjenige ist, der für sie sorgen kann. Und manchmal denkt man so, ja, uns wäre das ja nicht passiert. Ne? Uns wäre das nicht passiert. Das hätte ja nicht sein können, dass Gott so etwas Mächtiges tut und dann vergessen wir das irgendwie oder glauben wir das nicht. Ich denke, dass es genau andersrum ist. Ich glaube, wir können große Wunder sehen und doch keinen Glauben finden. Ich glaube, wir können die größten Wunder erleben in unserem Leben und doch keinen Glauben finden. Und doch nicht an den Glauben, der alles gegeben hat. Ich habe da auch eine Situation erlebt in meinem Leben. Ich habe eine Frau kennengelernt. Und diese Frau, die hat ein Wunder Gottes erlebt. Die hat eine Lobpreis-CD gehört. Die war sehr schwer krank. Die hat eine Lobpreis-CD gehört. Und während des Hören dieser CD wurde sie geheilt, vollständig geheilt. Und ihr Glaube hat sich nicht mit Gott verbunden, sondern ihr Glaube hat sich mit dem Songwriter und dem Singer dieser CD verbunden. Die ist diesem Mann, als sie dann wieder krank wurde, durch ganz Kanada hinterhergereist. Auf jedes Konzert, auf jede Veranstaltung war sie da. Und hat dort ihre Heilung gesucht. Und es war irgendwie traurig mit anzusehen. Erstens mal für sie, aber auch für diesen Singer, diesen Songwriter, ne, der in jedem Konzert begegnet ist und irgendwie gemerkt hat, die sucht was bei mir und nicht bei Gott. Was kann uns also dazu bringen, dass wir das nicht tun, dass wir nicht diesen Glauben haben? Im Hebräer 3, Vers 12 sagt dann der Herr Schreiber im Hebräerbrief: Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall des lebendigen Gottes, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Also der Betrug der Sünde, das ist das, was uns dann davon abhält, in diesen Glauben hineinzufinden. Ich gehe nochmal weiter in den Hebräerbrief, weil es ja auch die Frage ist, wie kommen wir denn dahin? Was können wir denn jetzt tun? Oder wie geht es weiter? Hebräer 4, Vers 2. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also wir haben auch diese guten Worte von Gott bekommen. Wir haben die Bibel bekommen von Gott. Hier hat er uns alles beschrieben, wie wir es tun sollen. Und er möchte, dass das, was hier drin steht, dass es in unserem Herzen sich mit dem Glauben verbindet. Es muss sich mit unserem Herzen, in unserem Herzen mit dem Glauben verbinden. Das Wort hören, das Wort mit dem Glauben verbinden. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, woran erkenne ich denn, dass sich das Wort Gottes mit dem Glauben verbunden hat? Also ich muss es ja irgendwie prüfen können, einmal bei mir selber oder vielleicht auch, wenn ich jemand anders anschaue, wo ich erkennen kann, wie kann ich erkennen, dass sich sein oder dass das, was er gehört hat, sich mit Glauben verbunden hat. Indem ich tue, was das Wort sagt. Ja, ich tue einfach mal so, als wenn es wahr wäre. Ist natürlich eine Herausforderung, ne? Aber weißt du was ich gemerkt habe? Wenn ich in den Rückspiegel schaue in meinem Leben, dann kann ich euch nur sagen, es ist wahr. Das Wort Gottes ist wahr. Und das merkst du hinterher, wenn du in den Rückspiegel schaust, merkst du, dass es wahr ist, dass es genau das ist, was es gesagt hat. Genau das ist zuverlässig. Du kannst dich darauf stellen. Ja, deswegen habe ich auch gern so eine dicke Bibel. Kann ich mich draufstellen auf das Wort. Probiert das mal mit eurem Handy, geht nicht so gut, ne? Ich stelle mich auf das Wort Gottes. Ich nehme es ernst und ich stelle mich darauf und sage, okay Gott, du hast gesagt und ich glaube es dir jetzt. Ich glaube es dir jetzt einfach, weil du es gesagt hast. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Und jetzt komme ich dahin, wo es mich so am meisten bewegt hat, diese ganze Vorbereitung. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe gehen. Gott verheißt uns, dass wenn wir an ihm glauben, dass wenn wir das Wort ernst nehmen, dass wir in seine Ruhe eingehen. Und lesen wir weiter. Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an fertig waren. Also die Werke sind fertig. Was habe ich mir auch gedacht? Was bedeutet denn jetzt das mit diesen Werken? Wenn jetzt auf einmal sind wir wieder bei Werken. Gott hat alles geschaffen. Er hat alles für uns vorbereitet. Er hat alles getan. Das Ding ist erledigt. Er hat alles vorbereitet, damit wir in ihm leben können. Das ist nichts, was Gott noch irgendwo tun müsste oder noch fertig erledigen müsste, dass wir das annehmen und dass wir es aufnehmen können oder dass es überhaupt geschehen kann, sondern es ist alles schon erledigt. Gott hat es alles vorbereitet. Gott hat in 6 Tagen die Erde geschaffen und danach war er fertig. Da hat er alles für dich, deine komplette Versorgung, für dein ganzes Leben, für dein Glaubensleben, hat er alles schon geschaffen gehabt. Und dann hat er sich hingesetzt und hat sich ausgeruht. Und er möchte, dass wir in diese Ruhe hineinkommen. Er möchte, dass wir in diese Ruhe hineinkommen. Wir lesen auch da Hebräer 4, Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Jetzt geht es wieder um unsere Werke. Wir sind zur Ruhe gelangt, wenn wir in seine Ruhe eingehen, dann sind wir zur Ruhe gelangt von unseren Werken. Jetzt geht es nicht mehr darum, was du alles leistest. Es geht nicht darum, was du alles tust. Es geht nicht darum, was du alles machst. Sondern du sollst zur Ruhe kommen. Du sollst zur Ruhe kommen von deinen Werken und erkennen, dass deine Werke, das, was du meinst, alles zu erledigen zu müssen oder alles aufrechtzuerhalten oder zusammenzuhalten, dass du zur Ruhe kommst, zur Ruhe Gottes und sagst, hey Gott, hier, ich möchte in deine Ruhe einkehren. Du hast es vorbereitet, du hast es alles für mich da. Denn er ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel in den Ungehorsam falle. Ja, ich möchte nochmal auf diesen Vergleich mit den Werken eingehen. Also wer in die Ruhe Gottes eingeht, der ist in die Ruhe gelangt oder zur Ruhe gelangt von seinen Werken, so wie Gott von seinen eigenen. Und im Epheser 2, 8 bis 10, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Also wir haben hier wieder die Gnade, den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. Ja, also es geht nicht darum, dass wir irgendetwas tun, dass wir aus Werken uns irgendwie selber freischaufeln können und retten können. Damit niemand sich rühme, denn wir sind ein Gebilde in Jesus Christus, geschaffen zu guten Werken. Also nicht aus Werken, sondern zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also wir sind zur Ruhe gekommen von den Werken, was wir meinen, dass wir alles tun müssen, hin zur Frucht. Und da möchte ich jetzt nochmal die Brücke zum Baum schlagen. Alles, was wir bisher versucht haben, irgendwie zu tun und irgendwas in irgendwelche Aktivitäten reinzugehen, um vor Gott so gerecht zu werden, ja, davon müssen wir zur Ruhe kommen. Und dann sind wir errettet worden zur Frucht hin, zu Jesus Christus. Das zu tun, was Gott vorbereitet hat. Und das zu tun, was Gott vorbereitet hat, ist nicht irgendetwas, was wir aus eigener Kraft tun können. Sondern dann sind wir wieder bei der Frucht. Nämlich ein vorbereitetes Werk, das, was Gott schon alles getan hat, was er alles in uns hineingelegt hat, was er aus uns gibt, aus dem raus, wer wir sind, das ist nicht irgendetwas, was wir tun können, sondern es ist eine Frucht. Es ist eine Frucht und die wird hier beschrieben zu guten Werken. Es wird auch wieder Werke benutzt, nämlich diese Frucht, das ist ja, was ist die Frucht des Geistes? Haben wir vorhin angeguckt, was sind die Früchte? Und das ist natürlich auch, dass wir anderen dienen und dass das dann aus uns heraus sprudelt, dass die Dinge geschehen, die er möchte. Also auch hier wieder Werke des Fleisches, von den Werken des Fleisches zur Ruhe zu kommen, hin zur Frucht des Geistes, dass diese Frucht des Geistes hervorkommt, aber nicht, weil wir jetzt riesige Aktionen machen, sondern weil wir gegründet sind in ihm. Gucken wir nochmal in Hebräer 4 rein. Hier warnt uns nämlich Gott nochmal ganz klar. Und zwar im Vers 11. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Also es ist auch nochmal hier ganz wichtig, dass wir eifrig sind, in seine Ruhe einzugehen. Also sei eifrig, ruhig zu werden und deine Werke abzulegen, rumzuhampeln und rumzumachen und rumzukaspern und versuchen, alles irgendwie auf die Reihe zu bekommen und das Ganze selber zu gestalten. Sei eifrig, in die Ruhe einzugehen. Und dann ist es auch noch begründet, warum du eifrig sein sollst, in die Ruhe einzugehen. Damit du nicht ungehorsam bist, damit du diesen Glauben findest, damit du bestehen kannst, damit diese Frucht hervorkommt. Ja, wie geschieht es? Einfach weiterlesen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes trennt und zeigt ganz klar, wo die Trennung ist. Weil es oftmals so schnell verwischt wird. Auswerken, zuwerken und so weiter, Werke, Werke, hin und her. Und dann auf einmal, wo stehe ich denn überhaupt? Aber das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, ganz klare Trennung hier. Zwischen Seele und Geist, zwischen den Werken und der Frucht. Sowohl der Gelenke als auch des Markes und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Alles ist offenbar, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Lasst uns ehrlich sein vor Gott, lasst uns ja, das Wort Gottes als diese mächtige Waffe einsetzen, denn es scheidet zwischen Seele und Geist, zwischen Gelenk und Mark. Ja, du kannst da ganz klar auch deine Richtschnur finden. Es ist ein Richter deiner Gedanken, es ist ein Richter der Gesinnung deines Herzens. Du kannst dich daran prüfen, du kannst schauen, wo stehe ich, was passiert eigentlich gerade. Und das Schöne ist, es ist nichts vor ihm verborgen. Also verstell dich nicht, versuch nicht irgendwie irgendwo irgendwelche Auswege zu gehen. Es ist nichts verborgen vor dem Wort Gottes. Alles ist bloß und aufgedeckt von den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und das ist keine Drohung. Es ist nicht, dass Gott sagt, ich sehe dich und ich weiß ganz genau, was du gemacht hast. Sondern er sagt, hey, ich lade dich ein, ich weiß es doch sowieso. Sei ehrlich vor mir. Leg's mir hin. Das ist wie mit meinen Kindern manchmal. Ich habe es doch mitbekommen, ich weiß doch sowieso, wie es war. Auch wenn, ja, ich vielleicht jetzt nicht zugeben möchte. Aber wie schön ist es doch, wenn dann die Wahrheit rauskommt und wenn wir dann merken, ah ja, jetzt ist diese Herzensbeziehung wieder da. Dieses Ehrliche, diese Grundlage, dieses. Und dann kann es, egal was passiert ist, dann ist die Verbindung wieder da und dann können wir miteinander weitergehen. Deshalb seid eifrig, in die Ruhe Gottes einzukehren. Komm und kehre in die Ruhe Gottes ein. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du uns diese Ruhe gibst, dass du diese Ruhe bist. Und Herr, ich bete, dass du uns lehrst, dein Wort zu verstehen, dass du uns lehrst, dein Wort ernst zu nehmen dass du uns lehrst zu wachsen, dass du uns lehrst, in deine Ruhe einzugehen. Eifrig in deine Ruhe einzugehen, Herr. Und deinen Frieden zu finden. In deinem Frieden zu sein. Frucht zu bringen. Nicht aus uns selbst, aber aus deiner Kraft. Halleluja. Amen.